Atemweg.
Spezial. Anlässlich des Kongresses der DGP 2026. Herzlich willkommen zu einem weiteren Atemweg-Spezial anlässlich des Kongresses der DGP 2026 hier in München. Ich freue mich, vor dem Mikrofon begrüßen zu dürfen Dr. Julia Welscher, Oberärztin an der Ruhrland-Klinik vom Universitätsklinikum Essen und Professor Michael Kreuter, Past President des DGP-Kongresses und Direktor des Lungenzentrum Mainz, Institution an zwei Häusern angegliedert, der Universitätsmedizin Mainz und dem Marienkrankenhaus in Mainz. Schön, dass Sie beide da sind. Erstmal, wir sprechen über den großen Raum der interstitiellen Lungenerkrankungen und fokussieren mal erstmal auf die idiopathische Lungenfibrose. Was gibt's hier, wenn Sie jetzt auf den DGP 2026 gucken, an neuen Therapiemöglichkeiten?
Vielleicht holen wir erstmal unsere Zuhörer ganz kurz ab. Was haben wir aktuell für zwei Therapien? Bei der idiopathisch pulmonalen Fibrose können wir aktuell mit Nintedanib oder mit Pirfenidon einleiten. Wir klären unsere Patienten gut über die Nebenwirkungen auf. Aber ich glaube, das ist das, was dieser Kongress auch geboten hat. Wir haben neue Therapiemöglichkeiten, die uns auch eventuell in den nächsten Monaten vor Möglichkeiten stellen, unsere Patienten besser zu betreuen. Michael, was hast du denn so mitbekommen? Was gibt's denn Neues?
Na, wir haben zwei neue Möglichkeiten. Das eine ist der sogenannte PDE4B-Inhibitor Nerandomilast bei der idiopathischen Lungenfibrose. Positive Daten durften wir schon vor einigen Monaten auf dem ATS sehen. Wirklich umwerfend, dass wir jetzt nach 10 Jahren durch die Wüste gehend endlich in der Oase angekommen sind. Und es gibt noch eine andere, da fehlen uns aber noch ein paar Daten. Es gibt inhalierbares Treprostinil. Studie, jetzt vor wenigen Tagen im New England Journal publiziert, hier eben gerade jetzt auch diskutiert. Vielleicht auch noch eine neue Therapieform.
Also spannende Neuigkeiten hier auf dem DGP. Jetzt wurde nicht erst seit dem letzten ERS in Amsterdam über Kombinationstherapien bei der IPF diskutiert. Wie schauen Sie jetzt vor dem Hintergrund dieses Kongresses auf diese Möglichkeiten?
Dass wir unsere bewährten Therapien, die Antifibrotika, kombinieren, davon nehmen wir eigentlich eher Abstand, weil wir wissen, dass die Nebeneffekte oder der Benefit für die Patienten halt nicht so gegeben ist. Das heißt, davon nehmen wir mehr Abstand. Wir haben aber jetzt gesehen, so wie Michael Kreuter gerade erwähnt hat, dass bei dem Nerandomilast, gerade dass wir die Patienten, die bei der IPF schon unter Nintedanib stehen und dann mit Nerandomilast eingeleitet werden, dass die wirklich auch einen Vorteil haben. Was natürlich mit den Nebenwirkungen dann ist, Michael, was denkst du? Werden wir mehr sehen?
Das wird sich zeigen. Ich glaube, zumindest das kennen wir ja aus den Nerandomilast-Studien, dass die Nebenwirkungen ein bisschen sich steigern, aber nicht so dramatisch. Wir müssen mal ein paar Dinge bedenken. Vor allen Dingen ist das einmal das Pirfenidon. Es gibt eine Medikamenteninteraktion, Nerandomilast-Pirfenidon. Also das miteinander zu kombinieren, ist nicht wirklich optimal. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen uns überlegen, wer profitiert dann tatsächlich wann, zu welchem Zeitpunkt und wie lange von einer solchen Kombinationstherapie. Viele offene Fragen, denen müssen wir uns noch widmen.
Offene Fragen gibt es auch bei der Therapie. Wir bleiben bei den interstitiellen Lungenerkrankungen im Kontext mit einer pulmonalen Hypertonie. Ich habe ein Zitat gefunden. Das ist eine Online-Publikation gewesen im letzten Sommer. Die therapeutischen Möglichkeiten sind bei dieser Kombination von Erkrankungen von Lunge und Herz immer noch begrenzt. Hat sich was geändert mit diesem DGP 2026?
Ich hole uns alle mal noch mal ein bisschen ab. Wir wissen schon lange, dass die Fibrose, und da gibt es eine ganz, ganz alte Publikation, die ist fast 100 Jahre alt, die beschäftigt sich schon mit der Frage, fängt vielleicht die Fibrose im Gefäß an oder gleichzeitig an? Und das scheint wirklich so zu sein. Wir haben viel gemacht. Wir kennen pH, ist sehr, sehr häufig, gerade am Ende der Lungenfibrose. Und die Menschen leiden zusätzlich darunter, dass sie das entwickeln. Klinische Symptomatik verschlechtert sich, hohe Mortalität. Wir haben alles versucht. Wir haben Antifibrotika mit sogenannten PAH-Medikamenten kombiniert. Wir haben PAH-Medikamente eingesetzt. Nicht nur, dass es nicht gewirkt hat, sondern es hat sogar zu einer Übersterblichkeit geführt. Wir haben eben schon über das inhalierbare Treprostinil diskutiert. Jetzt eingesetzt als Therapie der idiopathischen Lungenfibrose. Aber die Vorläuferstudie dazu war eine Einsatz von inhalierbarem Treprostinil als Therapie der PH-ILD, der fibrosierenden ILD. Da war auch IPF mit dabei. Und da zeigt sich was Positives. Aber leider, leider bei uns in Europa nicht zugelassen.
Also müssen wir hier noch warten. Ergänzungen noch dazu?
Hat er sehr gut gemacht, wie immer.
Wie immer.
Die Exazerbation ist der Herzinfarkt in der Pneumologie. Das sage nicht ich, sondern das durfte ich im Atemweg-Podcast schon in mehreren Kontexten immer mal wieder hören. Heißt, Exazerbationen müssen vermieden werden. Was gibt's Neues dazu?
Also die Exazerbation stellt uns ja weiterhin wirklich vor ein großes Rätsel. Erstmal ist für uns natürlich ganz relevant, dass die Exazerbation erkannt wird, weil es ist schon ein Prozess, der von dem Patienten so berichtet wird, dass innerhalb von 4 Wochen zum Beispiel die Luftnot mehr geworden ist, Husten zugenommen hat und dass bei diesen Patienten muss dann einfach eine Bildgebung mit erfolgen, um auszuschließen oder um das Milchglas halt nachzuweisen und dann halt die entsprechende Therapie einzuleiten beziehungsweise die Patienten erstmal stationär aufzunehmen. Das Rätsel der Therapie, das ist aktuell noch nicht gelöst. Wir wissen nicht, wie wir diese Patienten am besten betreuen, medikamentös. Es gab eine große Studie aus Frankreich zu Cyclophosphamid, aber da haben wir gesehen, dass da leider nicht das Ergebnis gezeigt worden ist, das wir uns erhofft hatten. Was sicherlich auch mit dazugehört, ist, dass wir unsere Patienten adäquat über diese akute Exazerbation informieren. Michael, was sagst du denn deinen Patienten? Was müssen die zur akuten Exazerbation wissen?
Das ist eine sehr gute Überleitung. Das Allerwichtigste ist, warum dauert es so lange, bis die idiopathische Lungenfibrose oder andere diagnostiziert sind? Weil, ach, ich bin halt alt und dann geht es halt langsamer und ich habe mehr Luftnot. Und genau das müssen wir denen auch in Bezug auf die akute Exazerbation klar machen. Nein, das hat nichts nur mit der Erkrankung allein zu tun als langsamer Voranschritt, sondern es hat was damit zu tun, akute und heißt wirklich akute Verschlechterung, sprich akut sich vorstellen, akut sich helfen lassen. Was vielleicht so ein bisschen anteasern darf, ist, wir haben gerade internationale Bemühungen. Nein, es gibt leider noch nichts Neues zur Therapie, da hat Frau Welscher recht. Aber es gibt internationale Fachexperten, die sich hier gerade am Zusammensetzen sind. Wir sind dabei, eine gemeinsame Leitlinie jetzt gerade in den nächsten Tagen auf den Weg zu bringen, gerade damit zu beginnen. Wir warten auf eine Studie aus Frankreich mit neuen Therapiemöglichkeiten oder vielmehr einer alten Therapiemöglichkeit, bringen Steroide was. Es tut sich wahnsinnig viel, aber leider sind wir noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen, nämlich den akuten Herzinfarkt auch gut zu behandeln.
Dann müssen wir noch warten und drücken, da dass die Daumen für die Betroffenen. Lassen Sie uns noch auf die Sarkoidose schauen. Was gibt es hier Neues, was jetzt ein modernes Therapiemanagement angeht?
Wir tendieren ja mittlerweile dazu, dass wir die Sarkoidose mit einer niedrigeren Cortisontherapie, beispielhaft mit 20 Milligramm, therapieren können, einfach um die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Das Methotrexat rückt immer mehr in den Vordergrund. Es gab jetzt eine Studie aus den Niederlanden, die einmal geschaut hat, gibt es denn eine Unterlegenheit vom MTX zum Cortison, wenn man bei diesen Patienten entweder mit Cortison beginnend startet oder halt mit Methotrexat. Und man hatte gesehen, dass das MTX eigentlich nicht unterlegen ist, dass es natürlich unterschiedliche Nebenwirkungen gibt. Und ich glaube, ganz relevant ist, dass wir mit dem Patienten besprechen, wie die Symptomlast ist, wie es dem Patienten geht, was sie für einen Druck haben. Und natürlich ist jetzt das die Idee, was ist denn mit der Kombination? Sollten wir nicht vielleicht direkt, bis wir die Wirkung vom MTX sehen, direkt mit Cortison und MTX starten?
Und ich darf noch mal was unterstützen, was Frau Welcher so im Nebensatz gesagt hat. Nicht jeder Mensch mit Sarkoidose ist eine der wenigen Ausnahmen in der Medizin, muss behandelt werden. Erst klug nachdenken, braucht dieser Mensch Behandlung. Denn manchmal ist eine Überbehandlung nicht nur eine falsche Behandlung, sondern auch eine Verschlechterung auch der Prognose dieser Menschen. Dazu gibt es klar Daten bei der Sarkoidose. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben zu dem, was du gerade gesagt hast, gerade auch neue Therapieentwicklungen. Eine große Studie ist leider gescheitert, konnte keine Effektivität nachweisen, aber es gibt neue Medikamente in der Entwicklung. Da wird es dann schwierig zu sein, wann brauchen wir diese Medikamente? Direkt vorne ran oder erst im Verlauf und bei wem? Wie ist das mit anderen Organkomplikationen? Aber auch in diesem Bereich, die ILD-Welt, die entwickelt sich gerade rasant weiter. Neue Therapiemöglichkeiten, neue Diagnostikmöglichkeiten. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und auch in der Sarkoidose ist das jetzt angekommen.
Letzte Frage. Was ist so Ihr persönliches Highlight, respektive was gefällt Ihnen an diesem Kongress hier in München besonders gut?
Na, dann fange ich doch gerne mal an. Das, was wir gerade machen, wir reden miteinander. Wir treffen uns auf dem Flur, wir tauschen uns aus. Hey, hast du gehört, was können wir machen? Und sag mal, wie war das eigentlich mit dem oder diesem Patienten? Und ich habe da mal eine Frage. Das ist das, warum wir uns treffen. Wir tauschen uns aus, wir sind Menschen, wir sind Individuen, wir brauchen einander. Und wenn wir zusammenstehen, dann machen wir das Optimale, nämlich eine gute Patientenbetreuung.
Also nicht nur, dass ich gelernt habe, dass die seltene PPFE als ILD das erste Mal bei einem Esel diagnostiziert worden ist, habe ich vor allem jetzt auch gelernt, dass das Interdisziplinäre mit unseren Rheumatologen, mit den Kardiologen ganz, ganz relevant ist. Und aber auch, dass wir neben allen Therapien, die wir vielleicht in nächster Zeit sehen, dass der Patient weiterhin im Vordergrund stehen muss. Wir müssen eventuell im klinischen Alltag auch den Patienten als Einzelperson manchmal mit therapieren und sehen.
Ich danke Ihnen allen beiden für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen tollen Kongress.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, super.